Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pasttoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pasttoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 21. Januar 2022, gleich dem 1. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Ukraine-Krieg und seine Folgen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iranisches Außenministerium. IRGC ist die weltweit größte Antiterrororganisation. Außenminister Amir Abdullahian kritisiert Beschluss des EU-Parlaments gegen Revolutionswächter. Chinesischer Außenminister. Peking unterstützt immer nationale Souveränität und territoriale Integrität Irans. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iranisches Außenministerium. IRGC ist die weltweit größte Antiterrororganisation. Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat auf den jüngsten Beschluss des EU-Parlaments zur Einstufung der Revolutionsgarden IRGC als eine Terrororganisation reagiert. Nasser Kanani, Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, schrieb in einem Tweet zur Annahme der anti-iranischen Resolution des Europäischen Parlaments, Israels Apartheid-Regime ist die größte organisierte terroristische Identität der Welt, das britische Regime ist der Gründer und das amerikanische Regime ist sein größter Unterstützer. Er fügt hinzu, der Grund für die Wut des Global Club of Terrorists über IRGC ist, dass die Revolutionsgarden die größte Antiterrororganisation der Welt sind. Laut diesem Bericht wurde der Vorschlag, den Namen des IRGC in die Liste der terroristischen Gruppen aufzunehmen, von Anna Elspita Fotyga, einer polnischen Abgeordneten des EU-Parlaments der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit, PES, unterbreitet und während der Abstimmung am Mittwoch in Form eines Änderungsantrags angenommen. In dieser Änderung wird der Europarat aufgefordert, das IRGC und seine Hilfstruppen, einschließlich der Basij-Truppen und der IRGC-Rotstruppe, in die Liste der an Terroranschlägen beteiligten Personen, Gruppen und Institutionen, Terroristenliste der Europäischen Union, aufzunehmen. Außenminister Amir Abdullahian kritisiert Beschluss des EU-Parlaments gegen Revolutionswächter. Außenminister der Islamischen Republik Iran hat die Terroreinstufung der Revolutionsgarde durch das EU-Parlament scharf kritisiert. In einem Telefongespräch mit seinem schwedischen Amtskollegen Tobias Billström am Freitag betonte Hossein Amir Abdullahian, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, die Europäer sollten den Revolutionsgarden für ihren Kampf gegen den Terrorismus danken. Der Beschluss des EU-Parlaments gegen die Revolutionsgarden verstoße gegen die Charta der Vereinten Nationen, bekräftigte Amir Abdullahian. Laut dem Chefdiplomat der Islamischen Republik Iran hätten die iranischen Revolutionswächter eine konstruktive Rolle im Kampf gegen die Terrorgruppe IS, Daesh im Irak, in Syrien und im westasiatischen Raum gespielt und mit der Vernichtung von IS die europäischen Hauptstädte vor den Angriffen dieser Terrormiliz gerettet. Die EU-Staaten sollen den Revolutionsgarden für ihren Kampf gegen den Terrorismus danken, fügte Amir Abdullahian hinzu. Des Weiteren sprach sich der iranische Außenminister für die Fortsetzung der Konsultationen zwischen Teheran und Stockholm aus. Die historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sollten nicht wegen gewissen Personen mit persönlichen und terroristischen Interessen beeinträchtigt werden. Der schwedische Außenminister betonte in diesem Telefongespräch das Interesse seines Landes, während der EU-Ratspräsidentschaft den Dialog zwischen der Europäischen Union und Iran auszubauen. In Bezug auf die jüngste Entschließung des EU-Parlaments stellte Billström klar, dass diese Entschließung nicht bindend ist. Chinesischer Außenminister: Peking unterstützt immer nationale Souveränität und territoriale Integrität Irans. Der chinesische Außenminister Qin Gang hatte die Entschlossenheit seines Landes bekräftigt, die nationale Souveränität und territoriale Integrität Irans zu unterstützen und erklärt, Peking sei sehr daran interessiert, mit Iran zusammenzuarbeiten, um die Beziehungen zu verbessern. China ist bereit, mit Iran zusammenzuarbeiten, um grundlegende Normen für die internationalen Beziehungen wie das Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder aufrechtzuerhalten, die gemeinsamen Interessen der Entwicklungsländer zu wahren und internationale Gerechtigkeit zu wahren, sagte Rina am Freitag in einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdullahian. Er sagte, China betrachte seine Beziehungen zu Iran immer aus einer strategischen und langfristigen Perspektive. Der chinesische Minister sagte, Peking sei bereit, eng mit Teheran zusammenzuarbeiten, um den bilateralen umfassenden Kooperationsplan voranzutreiben und so auf solide Fortschritte in der strategischen Partnerschaft zu drängen. Iran und China unterzeichneten im März letzten Jahres, trotz einseitiger Sanktionen Washingtons, ein umfassendes strategisches Partnerschaftsabkommen mit einer Laufzeit von 25 Jahren. EU-Parlament votiert gegen Aussetzung der Atomverhandlungen mit Iran. Angaben eines schwedischen EU-Parlamentsabgeordneten hat das Parlament gegen die Aussetzung der Atomverhandlungen mit der Islamischen Republik Iran votiert. Charlie Weimers, ein schwedischer Vertreter des Europäischen Parlaments, gab am Donnerstagabend in einem Tweet bekannt, dass das EU-Parlament gegen die Aussetzung der Verhandlungen über den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA gestimmt habe. Kurz nach einer Abstimmung im EU-Parlament im Zusammenhang mit den Revolutionswächtern der Islamischen Revolution äußerte Weimers seine Unzufriedenheit damit, dass das Parlament gegen die Aussetzung der JCPOA-Verhandlungen mit Teheran gestimmt hat. In seinem Tweet schrieb er, es ist noch ein langer Weg, bis die Mitglieder des Europäischen Parlaments für ein Ja zur Beendigung der JCPOA-Verhandlungen stimmen. Der Sprecher der EU-Kommission, Peter Stano, erklärte am Montag entgegen der jüngsten antirevolutionären Atmosphäre, dass das Atomabkommen mit Iran nicht tot sei und Bemühungen im Gange seien, die festgefahrenen Verhandlungen zur Wiederaufnahme der vollständigen Umsetzung des Abkommens zu durchbrechen. Im Gespräch mit den Reportern sagte Stano in Brüssel, der JCPOA ist zu diesem Zeitpunkt definitiv noch nicht tot. Und wie der hohe Vertreter der Europäischen Union Joseph Borrell veröffentlicht hat, befinden wir uns in einer Situation, in der die Gespräche festgefahren sind und unser Ziel darin besteht, zu versuchen, den JCPOA aus der Sackgasse zu führen. Die Bedingungen sind nicht einfach, sagte er und fügte hinzu, wir werden die Beratungen fortsetzen. Auch Michail Ulyanov, der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen, bezeichnete einen erfolgreichen Abschluss der JCPOA-Verhandlungen als wichtig zur Verringerung der Spannungen in der Region. Dazu schrieb Ulyanov am Sonntag auf Kurznachrichtendienst Twitter, der beste Weg, regionale Spannungen zu verhindern, ist, die Atomverhandlungen mit Iran zum Abschluss zu bringen. US-Stützpunkt in Syrien mit Drohnen angegriffen. Laut der US-Armee ist die US-Militärbasis in At-Tanf, ein syrischer Grenzübergang an der Autobahn zwischen Damaskus und Bagdad, mit 3 Drohnen angegriffen worden. Dabei seien 2 von Washington unterstützte syrische Kämpfer verletzt worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs CENTCOM am Freitag mit. Am Freitag seien 3 Drohnen auf die Militärbasis der US-Streitkräfte in At-Tanf abgefeuert worden, von denen 2 abgeschossen seien und die 3. Drohne sei auf dem Gelände dieser Basis eingeschlagen, was zur Verwundung von 2 Mitgliedern der Freien Syrischen Armee führte, hieß das in der entsprechenden CENTCOM-Erklärung. Kein US-Soldat sei bei diesem Angriff verletzt worden, hieß es in der Erklärung dazu weiter. Das US-CENTCOM erklärte, dass solche Angriffe inakzeptabel seien, da sie unsere Streitkräfte und Partner gefährden und unsere Fähigkeit zur Bekämpfung von IS-Daesh einschränken. Israel muss Palästinensern das Recht auf Bildung garantieren. Die stellvertretende Sonderkoordinatorin des Nahost-Friedensprozesses UNESCO, United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, und die Koordinatorin für humanitäre Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten hat Israel aufgefordert, seinen internationalen Verpflichtungen zur Gewährleistung des Rechts der Palästinenser auf Bildung nachzukommen. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur MA veröffentlichte Lynn Hastings, stellvertretende Sonderkoordinatorin von UNESCO, diesen Artikel am Freitag in einem Tweet auf ihrer offiziellen Twitter-Seite als Reaktion auf die Ablehnung des Antrags, den Abriss einer Grundschule im Süden von Al-Khalil, Hebrons, zu stoppen. Dieses Gericht hat auch 10 Tage gegeben, um diese Schule abzureißen. Die UN-Koordinatorin wies dabei darauf hin, dass der oberste Gerichtshof Israels den Abriss dieser Bildungseinrichtung angeordnet hat, der mit Wohltätigkeitsgeldern gebaut wurde. Die Gerichtsentscheidung soll ab dem 28. Januar umgesetzt werden. Sie erklärte, diese Schule habe 47 Schüler gehabt. Hastings fügte hinzu, die Vereinten Nationen fordern die israelische Regierung auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen, um einen sicheren Zugang zur Bildung für die Palästinenser zu gewährleisten. Diese Schule mit einer Fläche von 140 Quadratmetern wurde mit Mitteln der Europäischen Union im Jahr 2022 durch die Stiftung Aktion gegen den Hunger gebaut. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 2 Grad, Mashhad minus 4 Grad, Isfahan minus 5 Grad, Shiraz 2 Grad und Bandar Abbas 14 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Unsere Geschichte von heute stammt aus dem Fabelbuch Kelileo Demne. Aus einem schönen Berg lebten ein Rabe und ein Königsfasan, die beiden waren gute Freunde. Eines Tages kehrte der Königsfasan nicht mehr von einem Spaziergang zurück, und nach ein paar Tagen dachte der Rabe, dass ihm etwas zugestoßen sei. Bald darauf kam ein anderer Fasan herbei. Es war ein grauer V-Fasan. Dieser sah das Nest des Königsfasans leer stehen und machte es sich gemütlich. Der Rabe freute sich über den neuen Nachbarn und ging ihn begrüßen. Bald waren er und der neue Fasan auch gute Freunde. Da aber tauchte der Königsfasan wieder auf. Der Königsfasan sagte zu dem grauen V-Fasan, »Wer hat dir erlaubt, dich in meinem Nest einzunisten?« Doch sein Artgenosse protestierte, »Das ist doch mein Nest!« »Nein, es ist mein Nest!« schrie der Königsfasan zurück. Aber der graue Fasan rührte sich nicht vom Fleck. So kam es zu einem tüchtigen Streit. Der Rabe wusste nicht, wer im Recht war. Zusammen mit anderen Vögeln versuchte er vergeblich, die beiden zu versöhnen. Schließlich schlug einer vor, die beiden Fasane sollten sich an einen unparteiischen Richter wenden. Ein Vogel meinte, die Katze wäre ein guter Richter, weil sie unter den Menschen lebt und daher weiß, wie man gerecht richtet. Die beiden Fasane willigten ein und gingen zur Katze. Der Rabe folgte ihnen. Katze grübelt gerade darüber nach, wie sie ihren Hunger stillen konnte, als sie die Fasane herannahen hörte. Sofort stellte sie sich schlafend und dachte bei sich, »Oh, es duftet so herrlich nach Vogelfleisch!« Die Fasane aber erblickten erfreut die schlafende Katze. Als diese scheinbar wach geworden war, grüßten sie die vermeintliche Frau Richter höflich und baten um ihren weisen Rat. Die Katze ließ sich die Geschichte vortragen. Dann rief sie, »Ah, ich habe mir schon gedacht, dass ihr um weltliche Dinge streitet. Aber alles habe ich nicht so genau verstanden, denn ich bin alt und ein wenig schwerhörig. Kommt doch ein bisschen näher und erzählt mir alles noch einmal.« Die Fasane kamen näher und jeder wiederholte seine Geschichte. Da bat die Katze sie erneut, noch etwas dichter an sie heranzukommen und fragte, »Wer von euch ist nun wirklich der wahre Besitzer des Nestes?« Die beiden Fasanen, die noch näher gekommen waren, wollten gerade jeder eifrig der Katze antworten, als Frau Richterin einen Sprung nach vorne tat und sie plötzlich beide in ihren scharfen Krallen hielt. Während sich nun Frau Richterin nach dem leckeren Mahl gründlich das Katzengesicht putzte, sagte sie bei sich, »Wenn zwei schwache Wesen nicht ihre Rechte beachten wollen, ist es kein Wunder, wenn sie die Klage vor ein starkes fremdes Wesen bringen, sich von seinem Äußeren täuschen lassen und von ihm einen gerechten Urteil erwarten. Die Gerechtigkeit erfordert, dass ich als erstes meinen Hunger stille.«
Liebe Hörerfreunde, unser heutiges iranisches Sprichwort lautet, es war so salzig, dass der Khan es sogar gemerkt hat. Ingrat Shurbut Khan ham fahmid. Vor nicht allzu langer Zeit herrschte in jedem Dorf ein sogenannter Khan. Dies war eine Art Feudalherr, der die Menschen im Dorf zwang, jedes Jahr von ihrer Ernte abzugeben. Wer zu sagen hatte, war der Khan. Khane taten, was sie wollten, und ihre Leute gingen mit den anderen im Dorf sehr grob um. In einem Dorf herrschte ein solcher Mann. Er hieß Quli Khan, lebte in einem riesigen Gebäude und lag nur auf der faulen Haut. Dieser Quli Khan hatte auch einen Koch. Es war kein schlechter Koch, aber weil er sich über den Khan und sein Unrecht ärgerte, gab er sich beim Kochen keine Mühe. Sein Essen schmeckte überhaupt nicht, mal war es zu salzig, mal zu flüssig und mal so fest, dass es sich nur mit Mühe zerkauen ließ. Die Leute im Hause von Khan hassten dieses Essen, aber Quli Khan war damit zufrieden. Der lobte es sogar und ließ nichts auf dem Teller bleiben. Die Leute um Quli Khan herum mahnten den Koch, er solle bloß besseres Essen zubereiten. Aber der Koch störte sich nicht an ihrem Protest. Die anderen aber wagten nicht, sich bei Quli Khan über das Essen zu beschweren, denn er würde sie wahrscheinlich sofort rausschmeißen. Eines Tages fiel dem Koch ein großer Salzklumpen in den Essenstopf. Erst wollte er ihn herausfischen, was keine einfache Sache war, aber dann dachte er bei sich, warum soll ich mir wegen dem faulen, ungerechten Rolli Khan und seinen Leuten so viel Mühe machen? Das Essen war fertig und Rolli Khan und seine Clique saßen um das große Essenstuch herum, als der Koch wie immer die Speiseschüsseln hereinbrachte. Jeder löffelte ein wenig davon auf seinen Teller, doch der Khan langte wie immer kräftig zu. Allen blieb vor Entsetzen und Schreck der erste Löffel mit dem ungenießbaren Essen im Munde stecken. Man sah lauter verzogene Gesichter und sie gaben einander mit Augenzwinkern zu verstehen, dass sie dem Koch das Handwerk legen werden. Unterdessen hatte ihr Gebieter Rolli Khan schon 2-3 Mal zugelangt und einige Bissen ungerührt heruntergeschluckt. Doch irgendwie begann er zu merken, dass etwas nicht stimmen kann. Er hielt inne und fragte den Koch, »Hör mal, ist dieses Essen nicht ein wenig zu salzig?« Der Koch sagte, »Salzig? Nein, das glaube ich nicht.« Die anderen hatten zum ersten Mal erlebt, dass ihr Chef sich über das Essen beschwert. Die Antwort des Kochs versetzte sie in helle Wut und einer von ihnen schrie, »Schäm dich, dieses Essen ist so salzig, dass es sogar der Khan gemerkt hat.« Rolli Khan sagte, »Ist denn das Essen immer so schlecht gewesen und ich habe es bislang nicht gemerkt?« Da sagte einer von seinen Leuten, »Jawohl, werter Herr.« Da war Rolli Khan aber beleidigt. Er angelte sich seinen Stock und begann auf seine Leute einzuschlagen. Die flüchteten zur Tür und er warf sie alle aus dem Haus. Dann sagte er zum Koch, »Gib diesen Leuten ja nicht nochmal was zu essen.« Mit diesen Worten setzte er sich wieder hin und verspeiste in Ruhe den Rest des Essens. Seitdem sagt man immer, wenn jemand es in einer üblen Sache zu weit treibt und seine Stellung ausnutzt, so dass selbst die geduldigsten Leute protestieren. Es war so salzig, dass der Khan es sogar gemerkt hat. Unsere abschließende Weisheit stammt von Voltaire, nämlich, wenn wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, sollten wir daran denken, dass die 3 anderen Finger unserer Hand auf uns selber zeigen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtarbot mit dem Titel Shabon Gohan, das heißt nächtlich.
شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برای دراه سفر مگر یک دم گرم و شعل فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد تو جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم شبانگام تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازم دل شیدا حلقه را شکند تا برای دراه سفر مگر یک دم گرم شد فشان تا داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم نیم رسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Ukraine-Krieg und seine Folgen. Weiterhin guten Empfang.
Der Beginn des Krieges in der Ukraine kann als eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2022 angesehen werden. Er ist das Resultat langjähriger Spannungen zwischen Moskau und Kiew, welche seit 2014 rasant an Fahrt gewonnen haben und nun eskaliert sind. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erreichte die Ukraine 1991 ihre staatliche Unabhängigkeit. Damals stand man noch mit dem russischen Nachbarland im guten Verhältnis, welches im Freundschaftsvertrag von 1997 festgehalten wurde. Dieser andauernde Krieg ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland, der auf dem Territorium der Ukraine stattfindet. Im Folgenden werden wir die Gründe für den Beginn dieses Krieges und seine Auswirkungen diskutieren. Die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine wurden nach dem bewaffneten Konflikt 2014 in der ukrainischen Donbass-Region zwischen der ukrainischen Armee und Kämpfern der selbsternannten und von Russland unterstützten Republiken Donetsk und Luhansk angespannt. Tatsächlich bemühte sich die Ukraine nach den politischen Veränderungen von 2014 und dem Sturz des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch kontinuierlich darum, näher an Europa und Amerika heranzurücken und Mitglied westlicher Institutionen zu werden, insbesondere der NATO und der Europäischen Union. Westliche Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten, haben eine Flut von Militärhilfe und Waffen in die Ukraine geschickt, um Russland einzudämmen und einzukreisen, und die NATO wurde in der Ukraine zunehmend präsent, hielt gemeinsame Übungen ab und bildete ukrainische Soldaten aus. Diese Situation wurde durch die Wahl des prowestlichen Präsidenten Petro Poroschenko im Mai 2014 verschärft. Poroschenko intensivierte seine Bemühungen um die Mitgliedschaft des Landes in der NATO und unterzeichnete im Februar 2019 einen Parlamentsbeschluss, der die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO und in der EU vorsah. Der neue Staatschef galt als proeuropäisch und bemühte sich mit dem Minsker Abkommen bereits kurz nach seinem Amtsantritt um den ukrainischen Landesfrieden. Der Vertrag zwischen der Ukraine, Russland und den beiden selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sahen eine sofortige Waffenruhe vor. Bereits nach wenigen Tagen fielen aber erneut Schüsse im Donbass. Auch das zweite Minsker Abkommen im Februar 2015 konnte die Konflikte nicht besänftigen. Im Dezember 2014 beendete Poroschenko die bisherige politische Neutralität des Landes und ermöglichte damit den NATO-Beitritt der Ukraine. Das Atlantische Bündnis reagierte und positionierte 40.000 Eingreiftruppen an den östlichen Grenzen des NATO-Gebiets. Im Frühjahr 2019 wurde der politisch unerfahrene Komiker Volodymyr Selenskyj zum neuen ukrainischen Präsidenten gewählt. An der angespannten Situation im Osten des Landes konnte auch Selenskyj wenig ändern. 2021 wurden Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze beobachtet. Satellitenaufnahmen und Videos zeigten Soldatinnen und Soldaten sowie militärische Fahrzeuge im Norden und Osten unweit der Grenzgebiete des Landes. Zu diesem Zeitpunkt dementierte Russland jegliche Pläne eines möglichen Angriffs. Das Land fühlte sich durch den Westen provoziert. Das ukrainische Parlament einigte sich 2017 auf NATO-Mitgliedschaft als außenpolitisches Ziel. Ebenso in jenem Jahr trat Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU in Kraft. Präsident Putin forderte eine Sicherheitsgarantie, die den Verzicht auf eine NATO-Osterweiterung beinhalten sollte. Die wichtigsten dieser Forderungen waren der Verzicht der Ukraine auf die NATO-Mitgliedschaft, die Nichtstationierung von Truppen und Einrichtungen der NATO in der Nähe der Grenzen Russlands und die Rückkehr zur Truppenlage von 1997. Die USA und die NATO lehnten dies aber ab. Als die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ernst wurde, warnte Moskau nachdrücklich davor, aber die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten beharrten weiterhin auf ihre Positionen. So sah sich der russische Präsident Wladimir Putin veranlasst, die Ukraine mit Krieg zu überziehen. Putin schickte Soldaten in den Krieg gegen ein Land, in dem Russen und Russinnen noch immer Verwandte hatten und in dem in weiten Teilen Russisch gesprochen wurde. Am 21. Februar 2022 erkannte der russische Präsident Wladimir Putin die beiden zum Staatsgebiet der Ukraine gehörenden Gebieten Luhansk und Donetsk als unabhängige Staaten an. Tags darauf stimmte auch die Staatsduma zu. Zudem sollten russische Soldaten in die ostukrainischen Separatistengebiete entsandt werden. Am 24. Februar 2022 begann die russische Armee einen flächendeckenden Angriff, militärische Sonderoperation, auf die Ukraine. Deren Präsident Selenskyj rufte den Kriegszustand aus und ordnete die allgemeine Mobilmachung an. In diesem Zusammenhang begann der Vormarsch der russischen Streitkräfte in verschiedenen Teilen der Ukraine, einschließlich des Donbass, und die Regierung von Kiew gab die Einnahme von 2 Städten in Luhansk bekannt. Danach drangen die Bodentruppen der russischen Armee in die Hafenstadt Mariupol an der Küste des Asowschen Meeres ein. Der Krieg, den Putin als Ziel erachtete, waren Entwaffnung und Entmilitarisierung der Ukraine, damit alle Kriegsverbrecher, die für blutige Verbrechen gegen Zivilisten in der Donbass-Region verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden. Der Beginn dieses Krieges und seine Fortsetzung hatten viele Auswirkungen, insbesondere in den wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen, auf die wir im Folgenden eingehen werden. Der Krieg in der Ukraine verursachte eine riesige Flut von Waffen und militärischer Ausrüstung, die aus westlichen Ländern und den USA in die Ukraine geschickt wurden. Die europäischen Länder versorgten die Ukraine mit allen Arten von Waffen für den Krieg und die Vereinigten Staaten stellten zusätzlich zu den Kriegsgütern auch ein riesiges Budget zur Verfügung, um die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, gab diesbezüglich an: Seit 2014 hat die Europäische Union mehr als 90 Milliarden Euro an Finanzhilfe für die Ukraine bereitgestellt. Darüber hinaus wird Europa der Ukraine im Jahr 2023 weitere 18 Milliarden Euro zuweisen. Seit Beginn des Krieges haben auch die USA viele Waffen an die Ukraine geliefert. Damit heizen sie den Krieg in der Ukraine nur noch an. Diese Länder wollen, dass die Ukrainer mit Hilfe dieser Waffen den Kriegsverlauf ändern und Moskau daran hindern, seine Ziele zu erreichen. Obwohl die Frage der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges oder zum Waffenstillstand vom Beginn des Krieges an aufgeworfen wurde, hat aber die Ukraine dies an Bedingungen geknüpft, die für Russland nicht akzeptabel waren. Diese Bedingungen sind so, dass Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten Joe Biden, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor kurzem geraten hat, eine realistische Position zu möglichen Verhandlungen mit Russland einzunehmen. Sullivan forderte Zelensky und die ukrainischen Verantwortungsträger auf, realistische Prioritäten für Gespräche zu formulieren und die Wiedererlangung der Kontrolle über die Krim zu überdenken. Hingegen hat Russland stets seine Bereitschaft zu Verhandlungen bekundet. Die offizielle Annexion der vier Regionen der Ukraine an Russland war ein wichtiger Wendepunkt im Verlauf des ukrainischen Krieges. Russland ist zwar Ende Februar 2022 in Form einer militärischen Sonderoperation in das Territorium der Ukraine eingedrungen, um die selbsternannten Republiken Donetsk und Luhansk zu unterstützen, die es als unabhängig anerkannt hat, aber der Kriegsverlauf und die Ziele Moskaus haben sich im Laufe des Krieges allmählich geändert. Die Russen begannen ihre Operationen im Südosten, Osten und Norden der Ukraine, aber nach ihrer Niederlage an der Nordfront konzentrierten sie ihre Operationen auf die Ost- und Südostfront und besetzten einen großen Teil von vier Provinzen der Ukraine und versuchten dort ein Referendum über deren Annexion abzuhalten. Mit der Unterzeichnung eines Dekrets hat Putin die Unabhängigkeit von Cherson und Saporischschja als zwei unabhängige Länder anerkannt, in der Hoffnung, dass es keine rechtlichen Probleme für die Annexion dieser Region nach dem Referendum geben würde. Westliche Länder haben neben Finanzhilfen und Waffen auch verschiedene Sanktionspakete beschlossen, um Russland zu schwächen. Zu den Paketen dieser Länder gehörte Boykott russischen Öls und Gases. Die europäischen Länder kündigten an, den Import von Gas aus Russland zu reduzieren. Ein Problem, das letztendlich auf sie selbst zurückschlug, sodass der Anstieg der Preise für Kraftstoffe und Energieprodukte die europäische Wirtschaft stark beeinträchtigt hat. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland hat dazu geführt, dass der Gastransport aus der landesweiten Pipeline Russlands nach Europa gestoppt wurde, was selbst die Wirtschaft Deutschlands als stärkstes Land in Europa schwer getroffen hat. Damit hat dieses Land nicht nur mit der Energiekrise zu kämpfen, sondern laut Statistiken und Daten der Bundesbank hat die Energiekrise die deutsche Wirtschaft an den Rand einer wirtschaftlichen Rezession gebracht und die Brennstoffknappheit hat zur Schließung vieler deutscher Industrien geführt. Die Inflationsrate im Oktober 2022 in Frankreich erreichte ebenfalls 6,2%, die höchste Rate seit 37 Jahren. Die British National Organization for Statistics and Economic Research gab ebenfalls bekannt, die Inflationsrate in Großbritannien erreichte im September 2022 10,1%, die höchste Rate seit 41 Jahren. Tatsächlich hat der Anstieg der Preise für Energieträger eine sehr wichtige Rolle in der europäischen Wirtschaft gespielt. Infolge des Preisanstiegs haben viele Industrien und Fabriken in europäischen Ländern Insolvenz angemeldet, wodurch das Wirtschaftswachstum zurückgegangen und die Arbeitslosenquote gestiegen ist. Russland konnte hingegen sein Wirtschaftswachstum und seine Energieeinnahmen aufrechterhalten, indem es die energiekaufenden Länder zwang, in Rubel zu zahlen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat große Auswirkungen auf Europa und die Welt. Diese beiden Länder haben eine wichtige Rolle bei der Lieferung strategischer Lebensmittelprodukte wie Weizen, Mais und Speiseöle gespielt. Daher ging der Export von Lebensmittelprodukten durch die Ukraine nach Kriegsbeginn drastisch zurück. Wiederum hat dieser Exportrückgang die derzeitige Nahrungsmittelkrise in der Welt verursacht. Laut dem UN-Bericht hat der Krieg in der Ukraine dazu geführt, dass die Lebensmittelpreise weltweit dramatische Dimensionen angenommen haben, so dass 1 Milliarde und 700 Millionen Menschen auf der Welt von denen ein Drittel unter der Armutsgrenze lebt, Nahrungsmittelknappheit und Unterbrechungen stark ausgesetzt sind. Und mehr als 36 Länder, die bei der Lieferung und dem Import von Weizen auf Russland und die Ukraine angewiesen sind, schwer leiden. Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagte in diesem Zusammenhang: Weltweit leiden 49 Millionen Menschen in 43 Ländern an Hunger, und der Krieg in der Ukraine hat diese Situation auch noch verschärft. Diese Bedingungen haben sich auch auf die Wirtschaft der europäischen Länder ausgewirkt. Die Lebensmittelpreise in den europäischen Ländern sind deutlich gestiegen, was zu einer Zunahme der Besuche in Hilfs- und Lebensmittelversorgungszentren geführt hat. Auch der Ernährungskorb vieler EU-Bürger hat sich verändert. Manager des Ernährungsplans in einer der britischen Regionen sagte: Die durch die steigenden Lebenshaltungskosten verursachte Krise hat dazu geführt, dass Menschen tierische Lebensmittel essen und versuchen, Lebensmittel auf Kerzen zu erhitzen. Auch die Deutsche Tafel teilte mit: Es ist wirklich verwunderlich, dass in einem reichen Land wie Deutschland viele Bürger nicht genug zu essen finden. Tatsächlich haben Europas massive Sanktionen gegen den Kauf von russischem Gas und russischer Energie wie ein Bumerang gewirkt, der Europa nun der Gefahr der Zerstörung aussetzt. Diese Bedingungen haben soziale Probleme in den europäischen Ländern angeheizt. Soziale Proteste haben in europäischen Ländern begonnen, und in den letzten Monaten haben sich in den meisten europäischen Ländern Protestversammlungen gegen die Politik und die Regierungen verschiedener Länder dieses Kontinents gebildet. Viele EU-Bürger verlangen eine der aktuellen Inflationsrate angepasste Gehaltserhöhung, und andererseits sind viele dagegen, der Ukraine ein großes Budget aus Europa zuzuweisen, um Waffen und Kriegswaffen zu stärken. Europa wird das neue Jahr in einer Situation beginnen, in der die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine und seine Folgen die Länder dieses Kontinents getroffen haben, sodass einige sogar von der Möglichkeit eines Zusammenbruchs der EU aufgrund der Meinungsverschiedenheiten zwischen den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder sprechen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.